Politik und Kommunikation. Der Podcast. Politik und Kommunikation. Live.
Ja, herzlich willkommen zum letzten P&K Live vor der Bundestagswahl hier im Quadriga Café. Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier mit drei jungen, aufstrebenden Rising Stars des deutschen Hauptstadtpolitikjournalismus sitze. Herzlich willkommen Sarah Sievert, Chefreporterin Politik von T-Online. Herzlich willkommen Beatrice Achterberg, Redaktorin im Berliner Büro der Neuen Züricher Zeitung. Und Julius Betschka, Redakteur im Hauptstadtbüro des Stern. Ja, wir befinden uns auf den Zielgeraden des Bundestagswahlkampfes. Die Kandidaten sind praktisch jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Was mich zu meiner ersten Frage an Julius führt. Julius, wie sieht es aus, wenn sich die Auftritte häufen? Nimmt nicht dann sukzessive der Erkenntnisgewinn aus diesen Talks ab? Oder anders gefragt, sind die Politikerinnen und Politiker die Kandidaten nicht irgendwann auserzählt?
Ich glaube, das ist schwierig, die Frage Journalisten zu stellen, weil Journalisten sehen ungefähr alle dieser Duelle und ich kann so ein bisschen mitsprechen inzwischen. Ich glaube aber, dass für die Kandidaten das durchaus immer noch jeweils wieder eine Chance ist, um nochmal eine Botschaft zu setzen. Friedrich Merz hat in den letzten Tagen und Wochen ja eigentlich nur noch eine Botschaft, dass er es wirklich nicht mit der AfD macht nach der Wahl. Ich weiß nicht, ob er das heute jetzt nochmal platzieren wird oder ob er vielleicht auch ein bisschen außenpolitischer sprechen wird. Aber ich glaube, für die Kandidaten ist jedes dieser Duelle eine neue Chance, auch sicherlich ein neues Risiko. Aber ja, genau. Für uns als Journalisten kommt da meistens jetzt nicht mehr so viel Neues raus nach dem fünften, glaube ich, inzwischen.
Jetzt gab es ja auch Themen, die in den Formaten bisher nicht so eine große Rolle gespielt haben. Das Thema Bildung beispielsweise wurde bemerkelt oder auch Klimaschutz. Beatrice, wie groß ist deine Hoffnung, dass Marion Horn und Jan-Philipp Burgert das heute Abend in den Vordergrund stellen werden?
Oh, die ist bei den zwei Kollegen, die das sicher sehr gut machen werden, überschaubar. Das ist schon interessant, wie jetzt Klima und Klimaschutz ist wirklich überhaupt kein Thema mehr. Vor allen Dingen im Vergleich zu 2021, also es kam ja teilweise gar nicht mehr vor in den Sendungen. Früher war es irgendwie umgekehrt, da wurde immer das Thema Migration vermieden oder es kam dann nur einmal eine Frage an Olaf Scholz oder ähnliches. Man fragte sich so, ist eigentlich auch noch ein Thema? Und das hat jetzt geswitcht, natürlich auch aufgrund der furchtbaren Anschläge, die wir jetzt in kurzer Zeit nacheinander hatten, ist Klima total abgeräumt, so als wäre es ein Luxusproblem.
Wenn man sich in den letzten Wochen mit dem Scholz-Lager unterhalten hat, dann haben ja viele Sozialdemokraten große Hoffnungen in die direkte Konfrontation im TV gesetzt. Quasi nach dem Motto, der Olaf wird das schon cool abmoderieren und der Hitzkopf Merz, da wird Scholz auf jeden Fall Punkte gut machen. Das ist ja nun wirklich nicht eingetreten. Olaf Scholz hat es zwar gerade auch im letzten Quadrell, wie ich finde, nicht schlecht gemacht, aber Merz war ja überraschend souverän. Wie ist eure Bewertung? Wem haben die Auftritte bisher am meisten genutzt? Sarah, vielleicht fängst du an.
Ich würde sagen, die haben sich alle so gegeben, wie man es mit Blick auf die Umfragen erwartet hätte. Scholz kämpft, weil er kämpfen muss, weil jetzt einfach für ihn alles auf dem Spiel steht. Und Friedrich Merz ist kein Risiko eingegangen, solide Auftritte, wenig Zuspitzung. Julius hat es eben schon gesagt, immer wieder betont, nicht mit der AfD, weil die Sorge, dass man nochmal ins linke Lager verlieren könnte, zu groß war. Und so hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Also ich muss ohnehin sagen, dass ich das dieses Mal im Wahlkampf bemerkenswert finde, wie festgemauert die Umfragen sind. Also da kann echt alles Mögliche passieren. Und ich meine, es gab die Abstimmung im Bundestag mit der AfD, wo alle gesagt haben, entweder die Union geht jetzt hoch oder runter, ist es eigentlich nichts passiert. Dann gab es den Vorfall mit dem Bundeskanzler und Joe Cialo, wo mir jemand aus der Union schrieb, jetzt ist doch Feierabend für Olaf Scholz. Und es passierte wirklich gar nichts in der Woche danach. Also das ist schon interessant, wie sich dieses Mal offenbar nichts tut.
Was glaubt ihr, woran liegt das? Oder anders gefragt, sind wir in so einem postfaktischen Zeitalter, dass Wahlkämpfe und realpolitische Ereignisse eigentlich überhaupt gar keine Auswirkungen mehr haben, weil die Meinungen in den Köpfen der Menschen sowieso unabhängig davon festgefahren sind? Julius?
Das Das würde ich, glaube ich, nicht so hart sagen. Also ich, nach meiner Interpretation ist ein Faktor, dass keiner der Kandidaten und der Kandidatin wirklich elektrisiert. Also Friedrich Merz war zwar lange raus aus der Politik, aber ist quasi als Figur bekannt und dementsprechend festgefahren sind die Meinungen über ihn. Olaf Scholz ist, würde ich sagen, Dead Man Walking. Also er hat gute TV-Duelle gemacht, aber also selbst danach waren ja die Zuschauerfragen jetzt nicht so positiv, wie sie hätten sein müssen, wie er es vielleicht sogar, würde ich sagen, verdient gehabt hätte, weil er das wirklich okay gemacht hat. Also ich glaube, das ist ein Punkt. Es gibt quasi keinen Turn in eine bestimmte Richtung. Und was mir aufgefallen ist, da habe ich keine abschließende Erklärung für, ist, dass wir kaum inhaltlich diskutieren in diesem Wahlkampf. Kein Thema setzt sich mal länger fest. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Union dann irgendwann von Wirtschaft auf Migration geschwenkt ist, weil sie gemerkt haben, die kommen überhaupt nicht durch. Und wir merken das schon auch an unseren Zugriffszahlen auf Texte. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so inhaltliche Texte, wo es dann mal darum geht, was steht jetzt genau in dem Programm, werden weniger gut gelesen als, keine Ahnung, was hat der Kanzler Giorgialo ins Gesicht gesagt. Insofern, das würde so ein bisschen für deine Postfakten-These sprechen. Aber ich glaube, es ist eine Mischung.
Oder eher ein Fokus auf Politics anstatt auf Policy. Ich glaube, das kann man in so einem politikwissenschaftlichen Duktus ganz gut zusammenfassen.
Und ich würde vielleicht auch, wenn ich darf, einmal widersprechen ein bisschen.
Gerne.
Wenn wir dürfen. Das ist ja immer schon so gewesen, dass Personaltexte besser funktioniert haben im Journalismus. Also war zumindest, seitdem ich Journalistin bin, immer so, dass wer wird was, wer kann mit wem, wer hat mit wem gerade einen Disput, besser klickt als übrigens das neue Rentenpaket. Und gleichzeitig habe ich schon den Eindruck, dass Inhalte nicht ganz, also die funktionieren schon, es kommt halt drauf an, wie. Und mein Eindruck in dem Wahlkampf ist vielmehr, dass die Leute schon interessiert an Inhalten sind, aber dass natürlich immer im nächsten Schritt die Frage gestellt wird, und das haben die letzten Wochen ja ganz eindeutig gezeigt, wie wollen die diese Inhalte denn durchsetzen? Weil klar ist ja, dass auch die CDU beziehungsweise die Union nicht mit einem super starken Ergebnis gewinnen wird. Was bedeutet, mit irgendwem müssen sie am Ende einen Koalitionsvertrag schreiben. Und das ist vielmehr das, also mein Eindruck, wo die Leute so ein bisschen resigniert sind mittlerweile, weil sie sagen, naja, also ist ja alles schön und gut, Carsten Linnemann, CDU pur, yeah, aber mit wem denn dann am Ende? Weil ihr könnt halt nicht allein regieren.
Dann greifen wir das Thema noch direkt mal auf und blicken auf die Koalitionsoptionen nach der Wahl. Friedrich Merz ist ja relativ klar, dass er sich eine Position wünscht wie damals Boris Rhein in Hessen, dass er sich aussuchen kann bei einem Zweierbündnis mit einer starken Union, entweder mit der SPD oder mit den Grünen. Wer bietet mehr? Bei wem kann man mehr CDU pur durchsetzen? Beatrice, was glaubst du? Geht seine Rechnung auf?
Boah, ich würde sagen, die Union hat ein ziemliches Problem, weil die haben sich de facto eingemauert. Die haben nicht die Ergebnisse in den Umfragen, auf die sie mal gehofft haben, also 35-38%, das ist Stand jetzt illusorisch. Sie würden sich Stand jetzt über 32% schon, wäre große Freude im Adenauer Haus. Das heißt, sie sind aber dann in den Koalitionsverhandlungen nicht so stark, wie sie es gerne wären. Und es ist auch völlig klar, und Frau Weidel, Spitzenkandidatin der AfD, hat es dann bei dem, ich glaube, es war bei RTL, ich komme jetzt langsam auch schon durcheinander mit den Dauerwerbesendungen, auch diese Karte total gespielt. Na, ihr habt ja nur Rot-Grün. Mit wem wollt ihr eine Migrationswende machen? Mit wem wollt ihr das Bürgergeld abschaffen? Und am Ende ist der Wirtschaftsminister wieder Robert Habeck. Und die Grünen und die Union haben ja wirklich diametral entgegenstehende Ansichten auf die Wirtschaft, so, ne? Von daher ist die Union in dem Dilemma. Sie haben natürlich die AfD klipp und klar ausgeschlossen als Partner. FDP reicht es nicht, und sie wollen aber natürlich auch keine Sachen wie eine Minderheitsregierung machen. Sie wollen auch tendenziell nie wieder mit der AfD abstimmen. Ich glaube, es ist schwer durchzuhalten, aber sind halt eingemauert, und die Sozialdemokraten und die Grünen wissen das. So.
Hat man bei der Union sich zu früh damit zufrieden gegeben, dass man diesen Vorsprung schon nach Hause schaukeln wird, und zu früh aufgegeben, vielleicht doch nochmal über diese 30-31% hinaus Wählergruppen zu erschließen, dass man wirklich in die Nähe der 35, 36, 37 kommt? Sarah, was ist dein Eindruck?
Ich glaube schon, dass die alles versucht haben im Rahmen des Möglichen mit diesem Spitzenkandidaten.
Okay, das heißt, ich ziehe daraus, dass bei Merz vielleicht die gläserne Decke bei diesen 30% liegt und die Sphären, in denen Merkel zumindest einmal in ihrer Karriere vorgestoßen ist, eher nicht drin sind.
Also ich will gar nicht mutmaßen, aber das Problem bei Friedrich Merz war ja so ein bisschen, als er kam, war so die konservative Galionsfigur. Dann hat er ganz lange versucht, dieses alte Merkel-Lager zu befrieden, hat dabei quasi das, was er sich ja eigentlich vorgenommen hat, nämlich rechts der CDU die Leute zurückzuholen, mit Sicherheit den einen oder anderen auch enttäuscht und hat jetzt am Ende nochmal irgendwie so eine 180-Grad-Wende hingelegt und sagt so, nee, ich bin übrigens doch hier der harte Friedrich Merz und die ganzen auf der linken Seite stehen jetzt da und denken sich so, das einzige Problem ist, wenn man sich umdreht, steht da Olaf Scholz. Also so, das ist, glaube ich, nicht so, wie sich die CDU also das vorgestellt hat mit ihm, weil er weder das eine noch das andere am Ende wirklich konsequent durchgezogen hat.
Ja.
Ich glaube, da, wenn ich noch ergänzen darf, kein Widerspruch, eine Ergänzung. ich glaube, daher kommt auch dieser Eindruck dieses Schlingerkurses irgendwie. Also auch bei der AfD jetzt, ne? Ich meine, er hat gestern Abend, war ich in Potsdam, habe ihn da begleitet, da ist nicht viel Neues gesagt worden, aber er hat nochmal betont, dass er das natürlich von vornherein durchdacht hätte, dieses Manöver. I'm sorry, I don't take it. So, also, wenn er das von vornherein durchdacht hätte, müsste er jetzt nicht durch die Republik laufen und in jeder Rede ungefähr 10-mal betonen, ganz am Anfang, in der Mitte, kurz vor Ende und ganz am Ende, dass er nie wieder was mit der AfD machen wird. Also, das ist einfach nicht konsistent, diese ganze Erzählung. Und auch dieser zwischenzeitliche Versuch, so ein bisschen den Merkel zu geben, gleichzeitig aber ein Wahlprogramm zu haben, was wirklich ja sehr klar wirtschaftsliberal ist, einen ganz klaren Migrationskurs hat, auch das hat für mich nicht so richtig zusammengepasst. Das war so diese Phase im Dezember letzten Jahres. Und ich glaube, daher kommt so dieser ganze Eindruck, dass man eigentlich gar nicht weiß, wen man da vor sich hat und jetzt halt noch zusammen mit diesem Punkt kann man dem auch trauen. So, das ist, glaube ich, auch bei ganz vielen Leuten im Kopf und ich weiß nicht, ob er das zerstreut bekommt. Wirklich.
Zumal, wenn das durchdacht gewesen wäre, ist das auch sehr interessant zu sehen, wie die Methoden von Friedrich Merz sind, dass Entscheidungen gefällt werden, ohne dass einer der Landesvorsitzenden mal angerufen wird. Denn also gerade in Ostdeutschland, Sachsen, Thüringen, saßen Mario Vogt, Michael Kretschmer da und haben sich gedacht, also Entschuldigung, uns wird die ganze Zeit gesagt, nicht mit der AfD stimmen, keine Mehrheit mit der AfD. Der Vogt, was der sich anhören durfte, als diese Grundsteuerdebatte vor einem Jahr losging. Und jetzt geht der Vorsitzende raus und sagt, um jeden Preis, weil es geht um die Sache. Also da würde ich mir auch ein bisschen verarscht vorkommen, entschuldigt den Ausdruck.
Kein Problem. Also das heißt aber, dieser Präzedenzfall, der jetzt auch auf Bundesebene geschaffen ist, öffnet jetzt Tür und Tor für, wir haben natürlich auch besondere Verhältnisse, dass es eben keine klaren Mehrheitsverhältnisse im Bundestag gibt, beziehungsweise dass wir keine Bundesregierung haben, die über eine parlamentarische Mehrheit verfügt. Das ist hoffentlich nach der Wahl anders, aber es kann natürlich sein, ich meine, blicken wir auf das Horrorszenario, was ja jetzt auch irgendwie die letzten Wochen durch die Hauptstadt kursiert, Dreierkoalition und insbesondere sollte das BSW und die Linken es reinschaffen, die FDP nicht und es gleichzeitig nicht für Schwarz-Rot reichen. Was passiert denn dann, Beatrice? Dann haben wir ein Problem.
Ja, also dass die Dreierkoalition wäre für die Union wirklich ein Riesenproblem. Also mit Rot-Grün, also das war dann definitiv die letzte Legislatur, sowas sollte man nie sagen, aber da hätte Friedrich Merz, glaube ich, schlechte Chancen, jemals wieder anzutreten. Ja, und auch so eine linke Regierung aus, ich glaube, es ist unwahrscheinlich, weil ich sehe nicht die Grünen mit dem BSW. Da sieht sich, glaube ich, auch Robert Habeck nicht. Aber wir wissen wirklich nicht, ich meine, man blickt nach Österreich, was dann da alles nicht funktioniert hat bei den Koalitionsverhandlungen. Ich glaube, es gäbe so ein Schreckgespenst aus Rot, Grün, BSW und Linken.
Aber als,
das ist allerdings nicht ansatzweise reicht.
Genau, es wird ja kolportiert, dass es als Minderheitsregierung im dritten Wahlgang reichen könnte. Wobei dann wahrscheinlich auch nicht auszuschließen ist, dass dann im dritten Wahlgang, wie damals in Thüringen, ein bürgerlicher Kandidat mit Zustimmung der AfD gewählt würde. Also das halte ich für wahrscheinlicher.
Ein Bundeskämmerich.
Genau.
Diesmal kann nicht mal mehr Frau Merkel anrufen.
Das stimmt, ja. Bleiben wir mal kurz bei Schwarz.
Auf ihre Internetseite.
Ich wollte gerade sagen, wer weiß, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da nicht anrufen kann. Die Frage ist, was es bringen würde.
Genau.
Bleiben wir mal kurz bei Schwarz-Rot-Grün. Es ist ja nicht komplett ausgeschlossen, dass es tatsächlich diese Mehrheitsverhältnisse bräuchte, um eine stabile Mehrheitsregierung auf die Füße zu stellen. Ist es möglich, mit diesen handelnden Personen, Habeck, Söder, Klingbeil, Merz, oder ist es dann, also haben wir dann wirklich die Unregierbarkeit?
Ich will eine, war das Toyota? Nichts ist unmöglich, aber fast unvorstellbar, also für mich ist es nicht vorstellbar, dass es erfolgreich wird. Ich will es mal so sagen, also dass das aufgrund dieses immensen Druckes, der jetzt gerade auf Deutschland, Europa lastet, außenpolitisch, dass das irgendwie notfalls eine Koalition geben kann, mag sein. Aber ich kann mir kein Szenario, würde ich auch wirklich sagen, kein Szenario vorstellen, dass so eine Koalition derart erfolgreich wird, dass wir 2029 nicht mit einer in weiten Teilen rechtsextremistischen stärksten Partei aufwachen in Deutschland. Insofern, und das sehen die im Adenauerhaus auch sehr genau. Also das ist ein Albtraum-Szenario für die.
Es ist auch eine ziemlich einzigartige Konstellation, dass eigentlich vor einer Bundestagswahl schon über die Konsequenz der darauf folgenden Bundestagswahl argumentiert wird. Aber das hört man jetzt natürlich allerorts. Sicherlich auch eine Sondersituation. Aber was macht denn Hoffnung, dass die Parteien der Mitte es trotzdem schaffen, sich nach der Wahl gemeinsam zu disziplinieren und vielleicht alle einen Schritt aufeinander zugehen, um dieses Szenario zu verhindern?
Ich glaube ja so ein bisschen, also unabhängig davon, wofür es dann am Ende reicht, aber sollte es mit, also sollte Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün ist ja noch unwahrscheinlicher, nicht reichen, glaube ich, dass die Union gut vorgebaut hat, um am Ende irgendwie die Verkäufe doch ganz gut aufzubereiten. Denn das große Problem der Ampel war ja, dass bis auf den Kanzleramtschef von Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, niemand so richtig Fan der Ampel war. Also
und Volker Wissing.
Und Volker Wissing, ja. Aber also wer Wolfgang Schmidt und Volker Wissing auf den sozialen Kanälen folgt, der kann quasi im Sekundentakt irgendwie die Informationen verfolgen. Schaut mal, was wieder besser geworden ist und schaut mal, wo die Zahlen wieder hoch oder runter gegangen sind und so. Und der Rest war irgendwie eher so das Gegenteil. Und die Union hat ja das große Talent, als Machtmaschine total gut zu funktionieren, nämlich das Gegenteil von der Ampel. Und Dinge, ja, schönreden ist ein bisschen zugespitzt, aber schon auch, also zumindest einem das Gefühl zu geben, ja, die Dinge laufen, also wir kriegen das schon alles hin. Und man hat jetzt irgendwie die letzten 3 Jahre damit verbracht zu sagen, die Welt geht unter, Olaf Scholz hat Deutschland vor die Wand gefahren. Es würde mich nicht wundern, wenn in einem Jahr plötzlich alles gut ist. Und die Union sagt, schaut mal, wir haben das doch ganz gut hingekriegt. Und ja, die Zahlen, also das kommt jetzt alles und so. Wer mal mit Carsten Lindemann über die Finanzierung des Wahlprogramms spricht, der kriegt einen Vorgeschmack auf den Optimismus der nächsten Monate. Das ist so, ja, deswegen weiß ich gar nicht.
Den Zweckoptimismus auch irgendwie zum Motto erhoben hat. Aber ja, aller Voraussicht nach ist Friedrich Merz in 2, spätestens hoffentlich 3 Monaten Kanzler. Es stand jemals ein Kanzler in der Nachkriegsgeschichte vor so großen Herausforderungen wie Friedrich Merz aktuell. Ich meine, er muss die Wirtschaft wieder ins Laufen bringen, er muss die Migration in den Griff bekommen, er muss Europa zusammenführen und geostrategisch positionieren. Und ansonsten, wie Julius gerade schon gesagt hat, droht uns 2029 die AfD, wenn das alles nicht klappt. Beatrice, zu beneiden ist er wirklich nicht, oder?
Nee, das nicht. Aber ich glaube, Adenauer und Kohl hatten jetzt auch nicht die leichtesten Regierungsphasen. Also ich glaube, wenn man dann mittendrin steckt, sieht immer alles wahnsinnig krisenhaft aus. Aber natürlich ist politisches Leben eine Dauerkrise. Aber ja, die Herausforderungen sind groß und man guckt auf, regulär wäre es 2033. Ne? Und wenn sie die, ich meine, sie haben das, sie können eigentlich hinter die Ankündigung, ab dem ersten Amtstag weisen wir an den deutschen Außengrenzen zurück, auch die Menschen, die das Wort Asyl aussprechen können, jetzt auch. Dahinter können sie schwer zurück. Und das ist aber, also wenn wir dann über eine Dreierkoalition, das ist mit den Grünen nicht möglich, es ist in einer Dreierkoalition nicht möglich. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Oder es ist Verhandlungsmasse. Also dann sagen halt Rot-Grün, okay, dann kommt als nächstes die Schuldenbremse weg. Und außerdem wollen wir Finanzen, Außen, Wirtschaft, Verteidigung. Also das ist natürlich auch...
Den Tausch mit der Schuldenbremse kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
Genau, aber da hat ja auch Merz und vor allen Dingen Lindemann dann noch mit der Aussage, wir treten in keine Koalition ein, wo nicht diese 5 Punkte erfüllt sind, natürlich auch die Messlatte sehr hoch gesetzt, beziehungsweise sich auch sehr pressbar gemacht mit Inhalten, oder Sarah?
Nein, also ich glaube, da laufen ja schon Gespräche, ne? Also sowohl zwischen Schwarz-Grün als auch zwischen Schwarz-Rot. Und die fordern ja nichts, wovon sie glauben, dass es auf gar keinen Fall irgendwie funktioniert. Und natürlich ist völlig klar, dass am Ende Kompromisse gemacht werden müssen. Es macht aber vielleicht für die Union gerade keinen Sinn, mit Kompromissen in den Wahlkampf zu gehen. Weil natürlich gehst du erstmal mit deiner Maximalforderung rein. Das war ja so ein bisschen das Problem der letzten GroKo, dass man irgendwie nur noch in Kompromissen gedacht hat. Und dann schaut man, wie man sich gegenseitig entgegenkommt. Und ich halte das genau wie Beatrice für sehr realistisch, dass man sagt, wir kriegen Migration. Und die anderen sagen, ja gut, dann kriegen wir die Schuldenbremse. Und da hat Friedrich Merz ja beispielsweise schon so ein bisschen vorgebaut, indem er gesagt hat, wir machen mal einen Kassensturz, dann gucken wir mal, was sind konsumtive und was sind investive Ausgaben. Und dann sind wir da gar nicht mehr so verschlossen, dass wir da vielleicht nochmal rangehen.
Absolut, aber deswegen glaube ich zum Beispiel nicht, dass man die Schuldenbremse gegen dieses Migrationsthema aufwiegen wird, weil da haben sie ja schon Offenheit gezeigt und das ist quasi ein völlig hartgestellter Punkt gegen einen Punkt, wo sowieso jeder weiß, im politischen Berlin fast jeder weiß, vielleicht sagen wir es so, dass es da Bewegung geben wird, ob es durch irgendwie eine Flexibilisierung bei der Länderverschuldung ist, ob es durch Sondervermögen ist. Da wird ja im Bundestag auch quasi schon zwischen den Fraktionen ganz offen drüber geredet. Insofern glaube ich das ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise ist mir das ein bisschen zu optimistisch, würde ich mal sagen, weil ich schon glaube, dass diese 2 Wochen, also vor 2 Wochen, die 2 Wochen mit der Asylabstimmung und der Woche davor mit diesen knallhart Ansagen tatsächlich in den beiden Parteien, die mit denen Friedrich Merz koalieren will / muss, ziemliche Verheerungen hinterlassen hat, die, glaube ich, in der Union nicht in dem Ausmaß erkannt werden, in dem ich sie zumindest wahrnehme. Das gilt vielleicht gar nicht unbedingt für die allererste Reihe, teils auch, aber vor allen Dingen für die Basis. Und wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass bei der SPD vielleicht noch eine Mitgliederbefragung kommt, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie da auch ein Kompromiss, du hast gesagt, die Union ist eine Kompromissverkaufsmaschine, so die Richtung, ne? Wie und ob man das verkauft bekommt. Und noch ein Gedanke, sorry, dann bin ich fertig. Diese Unionskompromissverkaufsmaschine hat natürlich auch vor allen Dingen dann gut funktioniert, wenn viel Geld da war. Und jetzt ist aber das Hauptproblem, dass in den nächsten Jahren überhaupt kein Geld da sein wird und Geld aufgetrieben werden muss in Massen, die wir uns gar nicht vorstellen können, wahrscheinlich Stand heute. Und ich bin zumindest nachdenklich und skeptisch, ob dieses völlig von dir zu Recht beschriebene Phänomen auch diesmal wieder eintreten wird. Sorry für den bisschen Pessimismus jetzt, aber bin sehr gespannt, wie das wird.
Ich will vielleicht den Pessimismus auch noch ein bisschen weiter nicht befeuern, aber es kann natürlich auch sein, dass wir eine SPD sehen werden am Wahlabend, die komplett abgeschmiert ist und die sich dann erstmal inhaltlich selber sortieren muss. Ich meine, ich weiß nicht, ob es eine interne Benchmark gibt für Klingbeil, aber er wird sicherlich auch nicht total unbeschadet durch den Wahlabend gehen, wenn da irgendwie eine 13 vorne steht. Ist das sicherlich auch ein Risiko, dass Friedrich Merz erstmal überhaupt keine Verhandlungspartner hat am 24.2. Bär?
Oh, ich glaube, die SPD wird sich da auch noch mit 12-13% hinsetzen. Und das schlechte Ergebnis, da hat Lars Klingbeil ja eigentlich ein bisschen Glück sozusagen, das wird mit Olaf Scholz nach Hause gehen. Also ich glaube, der wird das alles von sich weisen. Klar, der steht auch hinter der Kampagne oder
deswegen
so.
Deswegen wurde ja auch geleakt, dass er Olaf Scholz absägen wollte.
Ja, an die guten Kollegen vom Tagesspiegel. Zeitpunkt war wahrscheinlich kein Zufall.
Und von T-Online wollen wir hier nicht unterschlagen.
Oh, Verzeihung.
Ne?
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, nein, ich glaube, also theoretisch wäre es eine gute Idee, wenn die sich dann erstmal inhaltlich wiederfinden. Aber ich glaube, die wissen, dass das nicht super gut ausgehen wird. Es könnte ein historisch schlechtes Ergebnis werden. Aber trotzdem ist, also, die AfD wird nicht mit sondieren. Von daher bleiben ja nur SPD, Grüne und vielleicht als dritter Partner die FDP, wenn sie es über die 5% schaffen.
Stimmt, FDP haben wir noch gar nicht besprochen. Ich meine, deren Wahlkampf-Endspurt-Slogan ist ja Schwarz-Grün verhindern oder dann weitergedacht Schwarz-Rot-Grün verhindern. Sicherlich ein ehrbares Motiv. Julius, du lachst schon. Glaubst du, das wird von Erfolg gekrönt sein im Endspurt mit Lindner und Kubicki vorne?
Ich finde nur diesen Claim Schwarz, also quasi die Grünen verhindern, so lustig, weil man kann eigentlich auch sagen, wenn die FDP reinkommt, wird es sehr viel wahrscheinlicher, dass die Grünen an der Regierung beteiligt sein werden, weil umso mehr an alle liberalen Kleinparteien in den Bundestag eintreten, umso komplizierter wird es quasi, eine Zweierkoalition zu bilden. Ich würde Stand jetzt zumindest mal davon ausgehen, dass eine SPD-CDU-Koalition sehr viel wahrscheinlicher ist als eine mit den Grünen.
Christian Lindner hat heute Morgen was super Interessantes bei Table gesagt. Da ging es genau um den Punkt, und das ist jetzt natürlich seine große Wahlkampfstrategie Rot-Grün oder beziehungsweise Schwarz-Rot-Grün oder Schwarz-Grün verhindern. Und es kam in so einem Nebensatz, aber eigentlich sehr bezeichnend, sagte dann, naja, und der Friedrich Merz, der denkt dann, dass die CDU ja dann super stark ist oder die Union und die Grünen sind dann schwach und dann kann er denen da was diktieren. Aus meiner Regierungserfahrung kann ich aber sagen, an Friedrich Merz gerichtet, egal wie klein der andere Partner ist, man ist dann zu zweit da und dann hat man ein Vetorecht und dann kann man, also so. Und eigentlich war die Botschaft, die so mitschwang, wenn da so eine 5% FDP mit in die Regierung kommt, dann wird die genauso aufmüpfig und unangenehm, wie sie es in der Ampel war. Und also Friedrich Merz würde jetzt sagen, na dann, gute Reise. Also das ist so.
Aber Union und FDP sind sich ja inhaltlich meistens einig.
Ja, aber ich glaube ehrlicherweise, dass Friedrich Merz schon Wert darauf legt, dass so ein 5%-Partner nicht in eine Koalition kommt und ihm dann im Zweifel diktiert, übrigens, wir wollen jetzt noch das oder also so, ne? Und es gibt ja schon auch gerade beim Thema innere Sicherheit, so Punkte, wo die sich mit der FDP durchaus nicht einig sind. Und das finde ich schon, oder Familienpolitik, Sozialpolitik, also da ist die Union ja schon nochmal eine etwas andere Partei als die FDP. Und da jetzt direkt so reinzugehen und zu sagen, übrigens, ich bin dann genauso groß wie du, ist ein spannender Ansatz.
Oder auch beim gerade schon angesprochenen vorsichtigen Lösen der Schuldenbremse, was ja sicherlich mit einer FDP genau in der Regierung nochmal deutlich schwerer wäre. Du hast gerade so schön gesagt, es gibt diese sogenannten Vetospieler. Einer dieser Vetospieler ist ja auch Markus Söder, sitzt in München und wird ja auch wahrscheinlich noch häufiger in Berlin sein, weil ja der Koalitionsausschuss nach Willen der CSU institutionalisiert werden soll. Wie seht ihr seine Rolle? Wird er auch in einer GroKo oder Kenia-Koalition ein ewiger Quälgeist für Friedrich Merz bleiben?
Ich sag mal nur ja und dann.
Julius.
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Koalition an. Wir haben neulich auch darüber, also wir haben diese Frage neulich bei uns im Büro besprochen und ich glaube, wenn es so richtig blöd läuft für Merz, Und er quasi struggelt hier in Berlin, kann ich mir vorstellen, dass Markus Söder sich schon so anfängt, so ein bisschen als so Bundespräsident zu inszenieren. Also jetzt will gar nicht sagen, dass er Bundespräsident werden möchte. Auch wenn er uns sagte, wenn mir die kurze Anekdote gestattet sei, im Interview mal, als wir ihn fragten, ob er Bundespräsident werden wolle. Ja, also das sei ihm ja eigentlich nichts, aber das Schöne sei, dass die Journalisten immer alle aufstehen vor dem Bundespräsidenten und das würde ihm so gut gefallen, dass er sich vielleicht doch nochmal überlegt. Aber das Side Note zu Markus Söder. Aber ich kann mir vorstellen, dass er quasi in dem Fall so ein bisschen versucht, im öffentlichen Bild als so die ordnende Hand dazustehen. Aber ja, genau, er wird immer ein Quälgeist auf irgendeine Art sein für Friedrich Merz, glaube ich auch.
Ich glaube, Bundespräsident ist Markus Söder viel zu langweilig.
Das vermute ich auch, ja.
Zumal es ja noch ein anderes Ministerium gibt, wo er die Parteifarbe nicht abgeben müsste, was man noch ein bisschen größer machen könnte.
Rettungsleitstelle, was ist Ihr Notfall?
Es brennt.
Und wo genau?
Überall.
Überall. Können Sie es ein wenig genauer sagen?
Bau- und Metallbranche, Exporte, Autoindustrie, Chemie, Landwirtschaft.
Sind Menschen in Gefahr?
Ja, 46 Millionen Erwerbstätige.
Und wie können wir helfen?
Wir brauchen eine Regierung, die Bürokratie abbaut, Abgaben und Energiepreise senkt und keine neuen Schulden macht. Es brennt!
Die deutsche Wirtschaft ist in Gefahr. Jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Mehr auf insm.de/sos.
Das Außenministerium.
Ach so, das Außenministerium.
Direkt nebenan.
Ja, charmante Idee, aber ich glaube, er sieht sich, sein Platz ist ja noch in Bayern, hat er ja betont. Und vielleicht
schauen wir mal, wie lange noch.
Er in 4 Jahren noch einen neuen Anlauf. ich würde gerne aus gegebenem Anlass mit euch auch einen kurzen Schwenk in die Außenpolitik unternehmen. Gerade laufen ja in Riad die Verhandlungen zwischen der amerikanischen und der russischen Delegation um die Zukunft der Ukraine. Ohne Europäer und ohne Ukraine bisher noch. Und der amerikanische Außenminister Marco Rubio hat gestern was Spannendes gesagt. Und zwar hat er nach dem Treffen mit Sergei Lavrov gesagt, dass man jetzt im Bündnis mit Russland die Möglichkeit habe, gemeinsam geostrategische Interessen durchzusetzen. Wie klingt das für euch, Beatrice?
Ja, also da fällt einem fast nichts zu ein, außer dass ich es interessant finde, wie bedröppelt deutsche Politiker darauf reagieren und wie empört und weiteres. Und ich denke mir mal nur so, ja gut, Europa hatte 3 Jahre lang die Chance, die Ukraine so zu unterstützen, auch mit Waffenlieferungen, dass sie sich so Russland auch zurückdrängen kann. Und es ist halt nicht passiert. Und jetzt sitzt man am Katzentisch und ist wahnsinnig beleidigt, dass Amerika das für sich klärt. Das klingt natürlich alles nicht toll, was da aus der Ecke kommt, aber also Amerika unterstützt die Ukraine halt auch und Trump, wir haben halt einen absoluten Politikwechsel, der auch völlig absehbar war, da haben die ja nie einen Hehl draus gemacht und Trump sagt, ich bin ein Peacemaker, ich mache, und er ist ein Dealmaker auch noch obendrauf, der macht jetzt überall seine Deals, so dass Amerika da am meisten rausbekommt, auch schwer, ihm das vorzuwerfen. Und Europa ist abgemeldet, wenn man sich da nicht ein bisschen zusammenreißt. Und darauf hat meiner Meinung nach ja auch J.D. Vance angespielt in seiner eigentlich auch eine Zeitenredewende bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Jetzt wird Russland vermutlich einen Teil der Ukraine dauerhaft behalten dürfen. Die USA könnten in den nächsten Jahren nach Panama, Grönland oder in einigen Reden wird es ja schon angekündigt, sogar Kanada greifen. Dann ist es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis China sich Taiwan zurückholt. Ist das die neue Welt, in der wir leben, dass Großmächte sich den Kuchen untereinander aufteilen? Julius?
Sieht gerade so ein bisschen so aus, ja. Also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, inwiefern dieser Art Staatsstreich, der da jetzt in den USA stattfindet, Erfolg hat oder stattfinden soll, Erfolg hat. Ich habe jetzt heute Morgen gelesen, dass jetzt alle Bundesanwälte entlassen werden sollen, die Joe Biden eingesetzt hat. Also ich, wie gesagt, kann das nicht anders bezeichnen als Art Staatsstreich, in dem man versucht, die Justiz als erstes auszuschalten, um dann den Staat sich zum Untertan zu machen. Er hat ja schon diesen bemerkenswerten Spruch abgesetzt, wo er sich quasi als über dem Gesetz stehend dargestellt hat. Und warum sollten für ihn dann in der internationalen Politik Regeln gelten? Also das sehe ich nicht. Das sagen weder die Aussagen geben das her, noch sollte man, glaube ich, jetzt irgendwie ja so eine komische Hoffnung auf irgendwas haben, sondern sich eben, da würde ich dir sogar zustimmen, darauf vorbereiten, dass, ich sag mal in Anführungszeichen, sehr harte Zeiten oder das Schlimmste beziehungsweise sehr harte Zeiten vor uns stehen. Und Europa für Trump vor allen Dingen Verhandlungsmasse ist und wir sollten probieren, dass wir eine möglichst harte Verhandlungsmasse sind und vielleicht sogar irgendwie wieder aus diesem Verhandlungsmasse-Stadium rauskommen und ein eigener Akteur werden. Und da wurden, das stimmt, viele Dinge in den letzten Jahren verschlafen, auf die übrigens jemand hingewiesen hat, der nicht Kanzlerkandidat der SPD geworden ist, Boris Pistorius.
Müssen wir uns eigentlich langfristig einfach darauf einstellen, dass unsere geostrategischen und ökonomischen Interessen nicht mehr deckungsgleich mit den amerikanischen sind, Sarah?
Das weiß ich nicht. Das kann sich ja mit der amerikanischen Regierung, je nachdem, wer dann Präsident ist oder ob Präsident, also ja, Donald Trump wird jetzt dann, danach ist dann Feierabend, weil seine 8 Jahre dann aufgebraucht sind, aber damit kann sich das eben auch wieder ändern. Das würde ich schon sagen. Vielleicht noch als kurze Ergänzung, also Friedrich Merz hat ja vor, ein sehr außenpolitischer Bundeskanzler zu werden. Und ich glaube, das ist auch notwendig, weil Julius hat es gerade richtig angesprochen, da in den vergangenen Jahren auch einfach wirklich viel verschlafen wurde. Also sowohl das Weimarer Dreieck als auch so diese Achse Frankreich, Großbritannien, seit dem Brexit sowieso geschwächt und jetzt nochmal mehr. Das sind alles so Sachen, die besser funktionieren müssen in den nächsten Jahren, damit auch Europa wieder so ein bisschen anders auftreten kann und eben nicht, wie du auch richtig gesagt hast, am Katzentisch sitzt. Und das andere sind ja so ein bisschen andere große Player, ne? Also du hast eben China angesprochen und der Blick nach Taiwan und so. Es gibt ja auch beispielsweise noch so Länder wie Indien, die mit einem Fuß in den BRICS-Staaten sind und mit dem anderen Fuß noch gar nicht so richtig wissen, was lohnt sich hier eigentlich gerade für mich? Und das darf man, glaube ich, nicht verkennen in den kommenden Jahren. Also Europa ist quasi das eine und parallel muss man aber auch immer auf solche Länder schauen. Und dann, Entwicklungsländer ist quasi jetzt der überholte Begriff, weil das sind sie lange nicht mehr. Aber auch beispielsweise auf Afrika mal ein bisschen gucken, was ist da eigentlich los? Ne? Da hat Russland in den vergangenen Jahren viel mehr den Fokus drauf gelegt. Das haben wir total verschlafen. Und Olaf Scholz hat das versucht. Also ich habe ihn die vergangenen 3 Jahre ganz viel in genau diese Gebiete begleitet und man merkte, dass ihm das auch wirklich ein Anliegen ist, aber ihm fehlte eigentlich immer so ein bisschen das Gewicht und das Gewicht bringt Europa mit oder die EU und wenn man das auf der einen Seite hat, dann ist das eigentlich genau der richtige Ansatz zu sagen, wir müssen die abholen und denen sagen, Markus Söder würde jetzt sagen, kommt auf die richtige Seite der Macht, aber das ist jetzt total überzogen.
Was übrigens sehr interessant ist, vielleicht nochmal zur Rolle von Friedrich Merz dahingehend, der hat, finde ich, sehr, sehr klar auf diese Rede von J.D. Vance reagiert. Das hat auch, glaube ich, nicht allen in der Union und im konservativ-liberalen Lager der Gesellschaft, sage ich mal, gefallen. Aber er hat da sehr klar diese Einmischung zurückgewiesen. Er hat gesagt, er braucht keine Ratschläge, mit wem er koalieren soll, auch nicht von einem US-Vizepräsidenten. Dafür, wie vorsichtig er vorher war, fand ich das eine erfrischend klare Aussage und die zeigt, dass so zumindest nach meinem Eindruck er vielleicht wusste er es auch schon vorher, aber inzwischen sagt er es zumindest auch laut, dass er verstanden hat, dass da eine Gefahr droht und zwar für das, was er verteidigen will. Das hat er auch gestern Abend wieder gesagt, soziale Marktwirtschaft, liberale Demokratie, Rechtsstaat und dagegen stehen diese Leute in den USA, die da jetzt regieren. Und ich bin persönlich sehr froh, dass wir da, glaube ich, mit Ausnahme von Alice Weidel nur Kanzlerkandidaten haben, die das so erkennen.
Im Übrigen vielleicht noch als kurze Ergänzung, ja nicht die Republikanische Partei als solche. Ne? Also da muss man, glaube ich, in den USA auch nochmal differenzieren zwischen, wer regiert da eigentlich gerade und wie gucken auch die Republikaner selbst darauf. Denn es gab ja durchaus auch Politikerinnen und Politiker aus der eigenen Partei, die sich davon distanziert haben.
Wobei natürlich auch die Frage aufgeworfen ist, wie stark nach dem jetzt zweiten Wahlsieg von Trump diese Anti-Trump-Fraktion noch ist und wie weit sie da noch Gewicht ausüben können. Sarah, du hast es gerade schon angesprochen, Friedrich Merz hat vor, ein Kanzler mit einem großen außenpolitischen Fokus zu sein. Das bringt seine Vita auch her. Hat er, oder andersrum, ich frage jetzt mal ganz offen heraus, wird er in der Tradition von Adenauer und Kohl ein Kanzler sein, der es schafft, Europa unter seiner Führung zusammenzuführen, vielleicht im Tandem mit Frankreich und in eine Art strategische Autonomie zu bringen?
Ich muss einmal vorwegschieben und Angela Merkel. Weil das wird ja mit Blick auf Friedrich Merz immer gerne vergessen. Es gibt ja diese Pullis von der CDU, da steht irgendwie drauf, Konrad, Helmut, Ludwig, Friedrich und die Union hatte irgendwie so die erste Bundeskanzlerin hervorgebracht und es war außenpolitisch ein unfassbares Schwergewicht und das mal eben so beiseite zu kehren, 16 Jahre finde ich, also so, deswegen ja, tritt auch in die Fußstapfen von Angela Merkel. Das wird man jetzt sehen und daran wird er, glaube ich, ehrlicherweise auch gemessen, weil das ist ja das, wo, das hast du richtig gesagt, er die Erfahrung mitbringt. Ne? Großer Transatlantiker, Europäer, saß im Europäischen Parlament. ich kann mir das gut vorstellen, dass er das gut macht. Gleichzeitig glaube ich auch, dass er sich zumindest, und da laufen teilweise schon Vorbereitungen, aber die richtigen Leute noch ins Boot holen muss. Denn das ist schon, also das internationale Parkett ist schon was anderes als
das Konrad-Adenauer-Haus.
Als das Konrad-Adenauer-Haus und auch was anderes als die Atlantikbrücke. Also so, da wird schon mit anderen Bandagen gekämpft manchmal.
Wen
oder?
Siehst du da? Also wer wäre der Jens Plöttner im Team Merz?
Ob es dann der Jens Plöttner wird, weiß ich nicht. Aber er hat ja beispielsweise in der Fraktion den Jakob Schroth sitzen, der da auch schon sehr lange ist, der auch schon im Bundeskanzleramt gearbeitet hat, da viel Erfahrung mitbringt. Er hat den Hoppenstedt, der auch schon mal unter Angela Merkel Staatsminister im Kanzleramt war, da ein bisschen Erfahrung mitbringt. Also da gibt es schon die ein oder andere Personalie, die durchaus Sinn macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er von außen nochmal jemanden reinholt. Friedrich Merz ist ja jemand, der nicht nach Parteibuch einstellt, sondern eben wirklich guckt, okay, das ist gut und schlecht übrigens. Aber auf jeden Fall braucht er da, glaube ich, schon noch zwei, drei Leute mehr oder zwei, drei Experten mehr, als er jetzt hat.
Aber wir können schon davon ausgehen, dass er einen Großteil der außenpolitischen Kompetenz im Kanzleramt bündeln wird, oder, Beatrice?
Davon würde ich auch ausgehen, dass beansprucht die Union für sich auch. Ich muss nochmal, wie sagt man, Wasser an den Wein gießen. Also ich fand die Reaktion von Merz auf die Rede von J.D. Vance überraschend unsouverän. Und das hat für mich auch nicht mit der dezidierten Westbindung, die ja Tradition der Union ist, zusammengepasst. Also dass es Merz und der CDU nicht gefällt, da so die Leviten gelesen zu bekommen und dann auch noch den Hinweis zur Brandmauer, das ist völlig klar. So, aber da kann man sich ja ärgern und sagen, ja, danke für den Tipp. Also ich fand es halt wirklich unsouverän. Er hat dann ja auch in seiner März-Mail war die Formulierung drin, sinngemäß, es droht es könnte in den nächsten Jahren zu einem Bruch des transatlantischen Verhältnisses kommen. Wo ich mir so denke, wie soll das denn bitte in Washington ankommen, wenn das der zukünftige Kanzler schreibt? Es ist wirklich für mich undiplomatisch hoch 10.
Vielleicht noch ein Wort zum Thema Westbindung. Also Westbindung bedeutet ja nicht, dass wir immer nach Westen gucken und ganz verliebt sind, sondern Westbindung hat was mit Werten zu tun. Und das sind die Merz auch, finde ich, immer wieder klar aufzählt. Ich hatte sie auch schon gesagt, irgendwie Rechtsstaat, soziale Marktwirtschaft, liberale Demokratie. Das sagt er jetzt auch in jeder Rede wieder aufs Neue, bezieht sich auf Adenauer. Da kommt dann nicht unbedingt immer Stimmung auf, kann ich sagen, bei den Wahlveranstaltungen, aber man merkt zumindest dadurch, dass es ihm nicht um schnellen Applaus geht, sondern dass es ihm offenbar schon sehr ernst ist und dass er jetzt auch diese historische Zeit gerade verstanden hat, was ich ehrlich gesagt beruhigend finde. Also wie gesagt, ich glaube, Westbindung bedeutet nicht, dass man einen amerikanischen Vizepräsidenten hier nach Deutschland einfliegen lässt und dann sich von dem sagen lässt, mit wem man koalieren soll und dann nett lächelt und mit, weiß ich nicht, einen Gegenbesuch macht und dann einfach kommentarlos Golf spielen geht oder sowas. Also ein bisschen Selbstbewusstsein sollten wir vielleicht auch haben.
Zumal das auch eine Währung ist, die, glaube ich, bei Trump funktioniert. Also das ist ja jemand, der, glaube ich, auf harte Bandagen eher mit Respekt reagiert als auf Unterwerfung. Also ich fand diesen Gratulationsbrief von Merz damals bedenklicher, als er dann irgendwie so, sie wurden mit einem überwältigenden Ergebnis gewählt und so. Da dachte ich mir so, okay, ich weiß gar nicht, ob so ein Trump das nicht liest und sich so denkt, ja.
Aber ich glaube, für harte Bandagen ist Deutschland dann ein zu kleiner Player, als dass man eingeschnappt auf eine Rede reagiert.
Das kann man auf jeden Fall, ist ja streitbar. Aber ja, ich wäre da auch bei Julius. Das
und Friedrich Merz hat ja natürlich auch schon Wahlempfehlungen gegeben, so ist es nicht.
Aber nicht als Repräsentant eines Staates im anderen Land. Also ich finde, da wird so ein bisschen, ne, also jetzt werden immer diese Tweets rausgeholt vom Außenministerium, wo irgendein x-beliebiger Mitarbeiter, der danach wahrscheinlich den Anschluss seines Lebens bekommen hat, in den Wahlkampf eingegriffen hat angeblich. Kann man auch so sehen. Ich fand das auch blöd. Ich weiß nicht, ob Sie sich hier alle daran erinnern. Wurde irgendwie Trump belehrt über Klimapolitik, glaube ich. Aber das jetzt gleichzusetzen mit dem Besuch eines US-Vizepräsidenten, der 2 Wochen vor der Wahl ein quasi CDU-Parteibeschlüsse per
und im Rahmen der MSC, die ja auch da
genau, also da muss man so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wahren, auch dieses so beleidigt sein. Naja, also ich meine, das sind gerade sehr ernste Zeiten und denen kann man auch mal sehr ernst reagieren und nicht immer alles so ein bisschen lustig und wird schon nicht so schlimm kommen. Also ich, wie gesagt, da bin ich bei Merz wirklich bei allem Vertrauen, was er zumindest in Frage gestellt hat in Sachen AfD, auch wenn ich ihm da auch, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, glaube, dass er keine Koalition nach dieser Wahl anstrebt und auch mit der AfD keine Minderheitsregierung machen will. Der ist ja nicht behämmert. Aber bei diesem anderen Punkt bin ich eben auch irgendwie, ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren in diesem Satz. Nein.
Ich stelle fest, beim Thema Außenpolitik und J.D. Vance Rede haben wir hier einen kleinen Dissens am Tisch, aber das ist auch okay, das muss man in einer Demokratie auch aushalten. Ich würde gerne zum Abschluss kommen und einfach nur 2 kurze Prognosen bei euch abfragen. Frage Nummer 1, was glaubt ihr von den 3 kleinen Parteien, wer kommt rein? Sarah?
Also, ich bin ja eigentlich jetzt nicht als Orakel gebucht.
Du kannst auch skippen, wenn du willst. Ja. Möchte einer von euch?
Mein lieber Kollege Nico Fried sagte mir neulich, dass ich auf solche Fragen antworten soll. Wenn ich das wüsste, wäre ich kein Journalist mehr.
Dem schließe ich mich an. Das ist ein guter Kollege.
Okay, dann brauche ich die Frage nach der Koalition wahrscheinlich auch nicht zu stellen. Und bedanke mich, dass ihr 3 hier wart. War ein sehr schöner Talk mit euch. Und jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Minütchen für Fragen des Publikums. Dankeschön.